Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Herzlich willkommen zur Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien. In der 20. Folge ist eine junge Frau zu Gast, die nicht nur als Fußballspielerin eine Menge erreicht hat, sondern auch als Trainerin erfolgreich ist. Und das nicht nur, weil sie die höchsten Weihen, sprich die Fußballlehrerlizenz, erworben hat. Beim BV Kloppenburg hat sie einen Großteil ihrer Karriere verbracht. Imke Wübbenhorst ist bei uns. Inzwischen ist sie Coach in der Schweiz bei den Fußballfrauen der Young Boys Bern in der AXA Super League. Mein Name ist Ludger Langosch, Sportredakteur bei den OM Medien. Hallo Imke.
Hey Ludger, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe die neutrale Anrede Hallo nicht ganz umsonst verwendet, weil die Schweiz ja ohnehin für Neutralität steht und ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, ob es inzwischen für dich ein herzliches Grüezi sein muss oder denn doch das gute alte Moin doch zählt.
Ja, ich weder noch. Ich bin einfach mittlerweile beim Hey oder Hallo und weder Grüezi, weil die lachen immer, wenn ich irgendwas probiere, auf Schweizerdeutsch zu sagen. Und so Moin, ich glaube, damit können die auch nichts anfangen.
Ja, aber so grundsätzlich sprachliche Probleme hast du als gebürtige Ostfriesin in der Schweiz ja nicht, oder doch?
Ja, es ist schon so, du hattest ja gerade die Neutralität angesprochen, so ist es auch bei Ihnen, dass Sie vielleicht eher ein bisschen indirekter kommunizieren, manchmal weiß man gar nicht, dass sie einen jetzt kritisiert haben, weil auch das so freundlich rüberkommt, dass du denkst, oh, war doch alles super. Und da muss man schon genau hinhören und zwischen den Zeilen lesen. Und da ecke ich natürlich schon auch manchmal an, vielleicht mit meiner offenen und direkten Art, aber habe da mittlerweile jetzt schon einen guten Mittelweg gefunden, um mich nicht zu verbiegen, aber trotzdem vielleicht einfach auch den Kommunikationsstilen, wie sie hier vorherrschen, gerecht zu werden.
In der Schweiz oder die Schweizer an sich, die gelten ja so ein bisschen als langsamer und gemächlicher. Schweizer Uhren haben eine hohe Präzision, aber der Ruf eilt ihnen voraus. Aber die Uhren des Alltags gehen offenbar tatsächlich langsamer. Kannst du das bestätigen oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Ja, also sie sind schon sehr, sehr korrekt und pünktlich, was Zeiten angeht. Wenn ich jetzt an die Bahn denke, ist das hier ein Riesenunterschied, die öffentlichen Verkehrsmittel zu denen in Deutschland. Weil mein Vater mir gerade schon schrieb, der ist gerade auf dem Weg hierher, Herr Imke, die Bahn in Deutschland hat Verspätung, wahrscheinlich verpasse ich den Anschlusszug in Basel. Aber generell kann ich schon zustimmen, dass es hier alles ruhig und sachlich zur Sache geht, ob es jetzt der Verkehr ist oder eben auch wie gesprochen wird. Da denke ich auch manchmal, boah, da möchte ich den Satz schon für die Leute beenden, weil es ein bisschen langsamer ist als in Deutschland. Aber generell gewöhnt man sich daran und es hilft manchmal auch, wenn alles ein bisschen langsamer geht.
Ja, du arbeitest jetzt ja in der Hauptstadt der Schweiz, in Bern. Unterscheidet sich diese Hauptstadt noch von den anderen Regionen und Städten in der Schweiz oder ist das alles ein Temperament, eine Liga quasi?
Ja, Bern gilt da schon als besonders langsam, besonders bedacht, eher ein bisschen links. Bern hat einfach ganz viele Einflüsse, weil es einfach ziemlich zentral in der Schweiz liegt. Und wenn wir jetzt an Basel, eher so Industriestadt oder Zürich, viele Banken und so, die haben dann eher einen anderen Einschlag und sind auch eher ein bisschen hipper und ein bisschen dekadenter und ein bisschen mehr Geld liegt in diesen Städten. Hier ist eher der Sitz der Regierung. Und ich glaube, das merkt man einfach auch, wie so eine Stadt geprägt ist von der Industrie oder eben auch von der Bürokratie.
Also Industrie ist ja, glaube ich, in Bern eher kein großes Thema dann, ne?
Nicht vorhanden. Wir haben hier ja leider auch noch nicht mal wir haben einen Flughafen hier, den Belper Flughafen, aber da wird von dort aus wird auch eigentlich nichts angeflogen und der gilt auch eigentlich eher so, um vielleicht Politiker hin und her zu bringen. Aber ja, so in Zürich ist allein oder Basel jetzt auch durch die Lage da in Französisch, Deutsch, Englisch, Schweizer Raum ist es einfach viel, viel besser gelegen, ne? Hier gibt es einfach wenig Anbindung.
Ja, kommen wir mal zum Sportlichen. Du bist seit rund anderthalb Jahren als Cheftrainerin bei den Fußballfrauen der Young Boys Bern aktiv. Wie oft hast du denn schon die Frage beantworten müssen, warum ihr nicht die Young Girls Bern seid, sondern die Young Boys Frauenmannschaft?
Ja, also diese Frage ist natürlich in der Schweiz, wird sie nicht gestellt, weil der Verein Young Boys einfach riesig ist hier. Wir kürzen ihn auch komischerweise mit IB ab, ne? Und das ist noch verwirrender für die Leute aus Deutschland, weil sie mal denken, okay, was hat jetzt diese Plattform IB damit zu tun? Aber es ist wirklich, dass man das Y wie ein I spricht, weil es einfach schöner klingt. Und ja, dann kommt häufig dadurch Verwirrung auf, aber eben auch bei Young Boys. Das ist einfach ein ganz normaler Name eines Vereins, wie es auch Werder Bremen ist. Und genau so wird es hier gesehen. Und deswegen kann auch eine Frauenabteilung in dem Club Young Boys spielen, obwohl es ja im Namen irgendwie Boys heißt.
Ja, dann pfeife die Genderpolizei mal zurück und kommen wir auf die Bedingungen, unter denen du in Bern arbeitest, mal zu sprechen. Wie sieht's da aus? Hast du alles, was du brauchst, oder steht viel aus, was du dir noch wünschen würdest? Wie sind deine Arbeitsbedingungen?
Ja, ich hatte ja eine harte Schule in Kloppenburg. Da musste man mit ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, dann ist jeder andere Verein, zu dem du kommst, erstmal ein Eldorado. Aber ich muss schon sagen, dass das hier, ich glaube, die Lebensqualität, aber eben auch die Qualität im Beruf und bei der Arbeit extrem hoch ist. Wir haben hier wirklich tolle Voraussetzungen. Also das fängt an mit den Kunstrasenplätzen, die wir hier zur Verfügung haben. Wir spielen halt sehr viel auf Kunstrasen, sind einfach super und top. Wir trainieren häufig auch im Stadion, im Wankdorfstadion. Wir spielen im Wankdorfstadion, richtig schönes Fußballstadion. Ich habe einen großen Staff. Bei Kloppenburg war ich ja eigentlich Personalunion. Tanja Schulte hat viel administrativ und Kaderplanung und den ganzen anderen Rest von Athletik bis, glaube ich, zur Zeit noch mal Tapes habe ich gemacht und auch noch die Taktik vorgegeben fürs Spiel. Und jetzt ist das hier natürlich ganz anders aufgegliedert. Wir können die Infrastrukturen der Männer mitnutzen, jetzt im medizinischen Bereich. Wir haben ja Physios, die immer rund um die Uhr eigentlich für uns zur Verfügung stehen. Ich habe zwei Co-Trainer, einen Übergangstrainer, der für die jungen Spieler zuständig ist, einen, der nur für mich zuständig ist, falls es doch mal sprachliche Probleme zwischen mir und der Mannschaft gibt, der da gut vermitteln kann. Dann ein Athletiktrainer, Videoanalysten. Wir sind da wirklich top aufgestellt und Torwarttrainer, aber auch ein Development Coach, der sich um die Spielerinnen kümmert, die vielleicht gerade im Übergang von Schule zu Berufsleben stehen und dann vielleicht irgendwie Probleme haben, dort aufgefangen werden können. Also von daher bin ich hier schon irgendwie auf High-End-Stufe. Ich habe in der dritten Liga auch unter guten Bedingungen gearbeitet, als ich dort bei Viktoria Köln war. Aber auch hier, wir haben richtig gute GPS-Geräte. Wir haben eine Kamera, womit wir Trainingseinheiten filmen. Also ich glaube, es gibt nichts, was mir fehlt. Und ich muss auch sagen, die mediale Präsenz, der Verein insgesamt tut sehr viel für den Frauenfußball. Hier ist es nicht so, dass wir um alles kämpfen müssen, sondern sie wollen uns pushen, sie wollen uns eine Plattform bieten und wollen einfach dafür sorgen, dass wir auch auf eigenen Beinen stehen. Ob jetzt im Marketingbereich, Sponsoring, da machen sie sehr viel, um uns auch auf die Bühne mitzuholen.
Aber für dich bleibt auch noch genug Arbeit übrig, auch wenn du einen großen Staff um dich drum hast mit Spezialtrainern. Du als Chefcoach, du hast immer noch reichlich zu tun, oder wird es schon langweilig?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin nicht der Manager-Typ und ich musste auch erst mal lernen, Dinge abzugeben und dann auch zu vertrauen. Und das ist auch irgendwie eine schöne Sache, wenn man merkt, das funktioniert, ne, dass die Belastungssteuerung über meinen Athletiktrainer gut läuft. Dann sagt er mir, pass auf, Imke, letzten Freitag, die und die Spielform, die du gemacht hast, da hatten wir einen zu hohen Load, also die Distanzen, die sie gelaufen sind. Einige waren bei 6, perfekt wäre 3,8 Kilometer so. Und dann kriege ich da schon eine ganz klare Rückmeldung. Oder hey, wir hatten im Mittwochtraining zu wenig High-Speed-Runs. Ne? Wir müssen zusehen, dass wir wieder mehr darauf kommen. Und das ist ja zum Beispiel ein Parameter, der extrem wichtig ist für erfolgreiche Mannschaften. Und so dann zusammenarbeiten zu können, wenn jeder wirklich die Kapazität hat, sich um seinen Bereich zu kümmern, ist einfach schön. Und wenn ich eine Videoanalyse bekomme, die ist ausgearbeitet und ich kann selber noch die Zeit, mir trotzdem noch mal ein Spiel anzugucken von der Mannschaft und sagen, okay, sehe ich die Muster ähnlich, ne, dann kann man ja noch mal reden und dann kann man ein Gespräch eingehen und dann kann man wirklich über Fußball reden und hat dafür auch die Zeit, als wenn man sich dann noch darum kümmern muss, ob die Trikots auch am richtigen Ort sind.
Das sind tatsächlich ganz andere Bedingungen, als du sie in Kloppenburg vorgefunden hast. Du hattest es vorhin erwähnt, du warst ja quasi Mädchen für alles als Trainerin und musstest dich ja fast noch um den Rasenschnitt kümmern, damit die Spielfläche vernünftig zu bespielen ist. Danach warst du ja in der Regionalliga gelandet bei den Sportfreunden Lotte. Das war, glaube ich, auch nicht alles so die wahre Pracht. Und danach eine Zeit lang in Köln bei der Viktoria in der dritten Liga als Co-Trainerin von Olaf Jansen. Das heißt aber, du hast im Grunde einen systematischen Weg genommen, Schritt für Schritt die Treppe nach oben, oder?
Ja, also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass dieser Weg sehr exponentiell gerade war, sondern ich glaube schon, dass ich da auch ein paar Dellen drin hatte, wie es, glaube ich, auch üblich ist, weil ich habe auch wirklich erfahren können, dass man durch Niederlagen auch am meisten lernt. Und wenn etwas nicht so funktioniert, dass man dann ja auch die Zeit hat, wenn man freigestellt wird, mal zu reflektieren, okay, was war, was ist los und wie konnte das passieren? Und dann muss ich schon auch sagen, habe ich da große Entwicklungen nehmen können, weil ich einfach mir ganz klar gesagt habe, okay, was ist für mich wichtig, wenn ich den nächsten Schritt in diesem Trainerbusiness gehe? Was sind für mich Dinge, die ich unbedingt vorfinden will, um gut arbeiten zu können? Und unter anderem ist da für mich zum Beispiel bei rumgekommen, dass ich weiß, dass ich nur noch in Vereinen arbeiten will, wo eine tragfähige Struktur ist, wo einfach Zuteilungsbereiche ganz klar eingeteilt sind und wo auch Expertise in den jeweiligen Bereichen herrscht. Weil unter einem sportlichen Leiter zu arbeiten, der letztlich über den Trainer entscheidet, ob er weiter da bleiben darf oder rausgeschmissen wird, der aber eigentlich gar nicht aus dem Fußball kommt, der gar nicht die Ziele wirklich einschätzen kann, ob sie realistisch sind oder nicht, der den Vergleich zu den anderen Mannschaften gar nicht kennt und sich dann diesem Urteil beugen zu müssen, war für mich eine harte Lehre. Und jetzt habe ich einfach verstanden, dass es extrem wichtig ist. Du kannst als Trainer so gut arbeiten, wie du willst, aber du brauchst ein gewisses Potenzial in der Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Du brauchst aber auch Leute, die Ziele gut einschätzen können, ob sie realistisch sind. Und du musst halt wirklich auch in Ruhe arbeiten können. Wenn es darum geht, dass wir bei Sportfreunde Lotte einen Mäzen, der dort viel Einfluss hatte und wenn er nicht zufrieden war, gab es halt kein Geld. Und wenn man solche Dinge mitgemacht hat, dann weiß man einfach, wie viel Unruhe das auch in so ein Team bringt und wie wichtig das ist, dass man in Ruhe sich um das kümmern kann, wofür man auch eigentlich angestellt ist. Und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung ja letztlich gut war und dass ich auch auf schöne Sachen zurückbringen kann, aber dass sowas halt immer nicht ganz gerade verläuft, sondern es auch mal wieder Ups gibt und die einen aber auch weiterbringen in dem, auf seinem Weg eigentlich. Oder auch Sachen, die ich gelernt habe, ne, zu sagen, okay, ich treffe meine Entscheidung als Cheftrainer und ich lasse mich nicht beeinflussen bei Entscheidungen, wenn es um Aufstellung oder so geht, weil man hält den Kopf dafür hin. Und wenn man dann irgendwann zu viel sich beeinflussen lässt, weil man irgendwann selber denkt, okay, dann probiere ich das und das mal aus. Das ist auch etwas, man macht sich so viele Gedanken und da soll man auch schon sich vertrauen und in Momenten, wo es darum geht, zu entscheiden, wen wechsle ich aus und ein, dann einfach auch auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, weil diese Heuristik, man hat genug Erfahrungen gesammelt, man hat ein Gefühl für die Situation und ja, das habe ich alles gelernt und ich glaube, darum bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin und bin auch gerade erfolgreich, weil ich halt auch eben vieles erlebt habe, was nicht so gut lief, ja.
Ja, und gerade diese schlechten Erfahrungen in Sachen Bedingungen und mit allem drum und dran, die sind ja wahrscheinlich auch in der Nachschau dann noch lehrreicher und hilfreicher, als wenn immer alles glatt und reibungslos verlaufen wäre dann. Ne? So Widerstände zu überbrücken und zu überwinden, das ist natürlich auch ein Pfund, mit dem man wuchern kann, wenn man diese Erfahrungen hat.
Genau, das ist es. Und wenn ich eine Erfahrung mache, dann liegt es ja an mir, wie ich damit umgehe. Ich kann ja auch eine Erfahrung machen und kann beim nächsten Mal die gleichen Fehler machen und kann nicht besser hingucken bei der Auswahl meines Vereines oder bei Entscheidungen, die ich treffe. Und der Clou ist ja, wenn du gut sein willst, geht es um stetige Verbesserung. Und dann muss man sich halt reflektieren, die Zeit nehmen und gucken, okay, wo habe ich was auch vielleicht falsch oder unterschätzt und wo kann ich mich verbessern? Und wenn alles gut läuft, dann bist du meist selten hinterfragt. Also hinterfragt man sich selber oder die anderen hinterfragen eigentlich. Und so ist eine Entwicklung nur bedingt eigentlich möglich in solchen Situationen.
Entwicklung ist ein gutes Stichwort für deine aktuelle Mannschaft. Sie ist, glaube ich, sehr jung an Jahren. Ist das für dich so der größte Reiz, den der Job für dich ausmacht, so eine junge Mannschaft, talentierte Spielerinnen weiter zu fördern und zu fordern und dann auch an Top-Niveau heranzuführen?
Ja, ich muss schon sagen, dass das Spaß macht, dass wir jetzt Mädels haben, die zum ersten Mal die Schritte in die A-Nationalmannschaft geschafft haben hier in der Schweiz, dass ich jetzt wieder ein super junges Talent habe, wo ich auch ihr zutraue, dass sie den Step gehen kann. Und das macht schon Spaß. Aber gleichzeitig bin ich auch ein Trainer, der gewinnen will. Und ich möchte auch erfolgreich sein. Und ich glaube, da haben wir jetzt in diesem Jahr eine gute Mischung gefunden, dass wir auch aus dem Ausland so Mentalitätsspielerinnen geholt haben, physisch starke Spielerinnen, die ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Weil um junge Spieler zu entwickeln, musst du auch drumherum Säulen haben, an die sie sich hochziehen können und von denen sie was lernen können. Weil wenn man ausschließlich aus jungen Spielern besteht, die gehen zusammen unter und wenn es gut läuft, performen die alle zusammen. Aber die sind nicht da, wenn es mal nicht läuft und schwierig wird. Und darum ist, glaube ich, diese Mischung, die wir jetzt in der letzten Transferperiode, die man als Trainer ja immer gut nutzen muss, um zu wissen, okay, wo muss ich mich verbessern, um den nächsten Step zu gehen als Mannschaft? Haben wir gute Transfers getätigt, dass wir jetzt auch vielleicht in diesem Jahr einen Schritt weiter sind als im letzten Jahr. Und ohne dabei die Philosophie, die wir auch im Verein vertreten, zu boykottieren, nämlich dass man sagt, okay, wir wollen auch unsere jungen Spieler fördern, aber eben auch im gesunden Maß und wir können sie auch nicht alleine da reinschicken in solche Situationen. Also ist für mich als Trainerin beides extrem wichtig. Ich will erfolgreich sein und das ist auch etwas, Erfolge helfen auch zur Entwicklung für junge Spieler. Wenn sie nur auf den Sack bekommen, dann trägt das auch nicht dazu bei, dass sie selbstbewusst werden. Und sie müssen selbstbewusst sein, wenn sie sich im Fußball durchsetzen wollen.
Ja, das klingt nach einem sehr soliden und schönen Mix, den du da zusammen hast. Du hast vorhin mal ganz kurz erwähnt, eure Heimspielstätte ist das Wankdorfstadion. Das sagt eigentlich jedem deutschen Fußballfan was, weil das auch gerade für den deutschen Fußball eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich verweise mal auf den 4. Juli 1954, das Wunder von Bern, das Finale der Weltmeisterschaft Ungarn-Deutschland. Als Helmut Rahn in der 84. Minute war es, glaube ich, das 3:2 für Deutschland schießt und den Ungarn damit die erste Niederlage nach 4 Jahren zugefügt hat. Ist dieses Stadion für dich dann auch etwas Besonderes oder ist das für dich ein Sportplatz wie jeder andere auch?
Ja, also diese Nostalgie schwebt immer bei diesem Stadion mit, weil überall sind noch irgendwelche Relikte, ob es ein Torpfosten oder ein Sitz ist, die da irgendwie ausgestellt werden oder eben auch das Museum, was direkt so an meinem Büro fast angrenzend ist, wo ich immer mal durchlaufe und dann auch schon lustige Dinge gelesen habe, zum Beispiel die Berufung der Mannschaft, wo dann der Sepp Herberger war das, der Trainer, ja, wo er dann geschrieben hatte, ja, und ich habe die Raucher zusammen ins Zimmer gelegt und das sind schon lustige Dinge, die natürlich jetzt so gar nicht mehr funktionieren würden, aber das ist total interessant, das zu lesen, dass das älteste Schweizer Nationaltrikot ist dort und so. Also es ist schon, hat schon was, dieses Stadion. Ich bin damals 2006 Europameisterin geworden im Neufeld. Wir trainieren ja halb im Neufeld, halb im Wankdorf. Und das ist auch super, dass man diesen alten Platz für mich persönlich, dass ich den immer mal wieder dort in Bern sehen kann. Also muss ich sagen, die Sportstätten hier insgesamt haben für mich auf jeden Fall einen besonderen Charme dadurch.
Ja, du warst, glaube ich, als U19-Spielerin Europameisterin geworden, dann in der Schweiz 2006, hast du es gerade gesagt, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, gucken wir noch einmal kurz zurück nach Kloppenburg. Du hast einige Jahre als Spielerin dort verbracht. Von 2011 bis 2019 bist du, glaube ich, insgesamt da gewesen. Einige Jahre als Trainerin der Frauenmannschaft, aber auch zum Schluss des Männerteams. Wie groß sind deine Kontakte noch nach Kloppenburg? Hast du noch enge Freundschaften oder sonstige Beziehungen zu Leuten, deren Weg sich in Kloppenburg mit deinem gekreuzt haben?
Ja, das ist eine sehr schöne Zeit für mich gewesen, gerade wenn es um Freundschaften geht, weil solche Situationen, die schweißen halt eben auch zusammen, ne? Wenn es nicht so rund ist, sondern wird man eine richtige Einheit. Und da habe ich schon jetzt gerade mit Tanja Schulte, die jetzt ja mittlerweile bei St. Pölten als sportliche Leiterin aktiv ist, eine Freundin fürs Leben gefunden. Sie war damals Trainerin, als ich Spielerin war. Als ich dann Trainerin wurde, war sie sportliche Leiterin. Und wir haben wirklich viele Schlachten zusammengeschlagen. Aber auch die damalige Betreuerin Andrea Mehlmann, die früher auch Spielerin war, noch in Hültinghausen und dann in Kloppenburg. Mit der bin ich sehr, sehr gut befreundet und habe da eigentlich so eine richtige Clique aufgebaut. Yves Chandra Ratne, die als Spielerin dann auch kam, die jetzt mittlerweile im Kloppenburger Krankenhaus arbeitet, zu der ich noch regen Kontakt pflege und sie häufig dann sehe, wenn ich in der Nähe bin. Und das war, glaube ich, eine prägende Zeit so, wenn man so zwischen 20 und 30, wo man eben viel unterwegs ist, wo man gerne draußen ist. Das sind schon die intensivsten Freundschaften, die ich da eigentlich auch mit geschlossen habe.
Ja, und Tanja Schulte hast du ja, glaube ich, im Sommer auch wieder getroffen. Da wart ihr, glaube ich, mal zum Trainingslager in St. Pölten mit den Young Boys und ihr habt zwei Testspiele bestritten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau. Für meine junge Truppe war es irgendwie cool, mal zu sehen, okay, sie spielen Champions League, die St. Pöltener Frauen. Und da war es einfach cool, mal dahin zu fahren, zu sehen, okay, was für Bedingungen haben sie dort und eben auch, welches Niveau ist das, mit dem wir uns vielleicht irgendwann mal messen wollen. Und dann haben wir echt zwei gute Spiele gemacht. Ich glaube auch, weil die Mädels, wenn sie die Spielerinnen nicht kennen, sind sie ein bisschen unvoreingenommen. Dann dachten sie, ja, da spielen wir einfach mal und haben es dann wirklich gut und mutig gespielt. Und so haben wir zweimal unentschieden, einmal 1-1, einmal 2-2 gespielt. Und es waren wirklich gute Testspiele auf gutem Niveau, sodass ich hoffe, dass Tanja es auch hinbekommt, nächsten Sommer vielleicht uns mal in der Schweiz hier zu besuchen. Wobei ein Trainingslager in der Schweiz natürlich nicht das budgetfreundlichste ist.
Ja, aber jetzt in der Champions League verdient man ja ein paar Euro. Vielleicht fällt da ja für solche Ausflüge ein bisschen was ab in St. Pölten, wer weiß. Das wäre ja ganz schön. Ja, wir biegen schon mal so leicht auf die Zielgerade ein und du bist als ausgebildete Lehrerin ja jemand, die sich mit Freundebüchern auskennt. Zu meiner Schulzeit war es noch das Poesiealbum, heutzutage heißt es, glaube ich, Freundebuch. Und da würde ich gerne auch mit dir mal dieses Freundebuch aufschlagen. Ich gebe dir ein paar Stichworte vor und du antwortest mal spontan. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Gerne weiterhin an der Seitenlinie und nicht zurück im Lehrerberuf, weil es schon meine Passion ist, auch wenn ich gerne als Lehrerin arbeite, aber ja, doch lieber als Trainerin jetzt im beruflichen Kontext. Und wenn es so weiterläuft, gerne auch weiter bei den Young Boys, wobei ich auch den Posten der Nationaltrainerin nicht ausschlagen würde.
Ja, apropos, Martina Voss-Tecklenburg ist ja noch die amtierende Bundestrainerin, auch wenn sie derzeit gesundheitlich bedingt, glaube ich, eine Auszeit nehmen musste. Aber Martina war diejenige, die dich auch in die Schweiz vermittelt hat. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich war damals so ein bisschen am Überlegen, was ich jetzt machen möchte. Ich wollte unbedingt zurück auf den Cheftrainerposten, um halt einfach für meine Entscheidungen gerade stehen zu müssen und auch Entscheidungen treffen zu können, Klima zu bestimmen. Und ich wollte aber gerne in diesen professionellen Strukturen bleiben, wie ich sie bei Viktoria Köln erleben durfte. Und deswegen hatte ich dann den Anruf getätigt und habe Martina gefragt, ob sie sich mal umhören könnte, ob sie irgendwas weiß. Und eine Woche später meldete sie sich auch schon mit der Info, dass sie gerade von der General Managerin von den Young Boys angerufen wurde, die auf der Suche nach einer Trainerin sind. Und so hatte sie den Kontakt hergestellt und dann habe ich mich auf den Weg in die Schweiz gemacht, 2-3 Gespräche geführt und so schnell ist es dann gegangen, dass ich hier gelandet bin.
Ja, und das war ja offenbar keine schlechte Entscheidung. Martina Voss-Tecklenburg ist nach dem frühen WM aus in Australien dann auch rasch von der Bildfläche verschwunden. Hast du noch zu ihr Kontakt aktuell?
Nee, aktuell leider nicht. Es ist natürlich so, dass desto mehr du in den Mittelpunkt kommst, auch im Frauenfußball, da potenziert sich natürlich auch der Druck dadurch, ne? Es ist einfach für alle ersichtbar, ob in Social Media oder im Fernsehen oder in Zeitungen. Und ich glaube, dass dann irgendwie Niederlagen einfach noch mehr wiegen und dass man das dann vielleicht auch erstmal verdauen muss. Und ich habe sie auch erstmal in Ruhe gelassen. Ich glaube nicht, dass ich da die erste Ansprechperson für sie bin. Und ich glaube, dass sie da erstmal die nötige Ruhe jetzt auch braucht, um wieder zu Kräften zu kommen.
Ja, wünschen wir ja auf jeden Fall alles Gute und eine gute Genesung und dass sie dann bald mal wieder irgendwo zu sehen ist. Unser nächstes Stichwort, wenn ich eine Zahl wäre.
Dann wäre ich die 27. Mein Bruder und meine Mutter haben am 27. Geburtstag. Und die 7 fand ich früher immer schon richtig cool. Und ich habe eigentlich aber auch immer gerne Mittelstürmer gespielt. Und die 2 und die 7 ergeben die 9. Und das ist ja die typische Mittelstürmer-Nummer. Und von daher fand ich die 27 immer super toll. Und mein Autokennzeichen hatte immer die 27. Da bin ich sehr geprägt.
Ja, das klingt plausibel. Und wenn ich ein Tier wäre?
Ja, dann wäre ich ein Hund. Ich glaube, mein Hund hat ein richtiges Leben im Schlaraffenland bei mir. Und so ein treuer Begleiter. Und so eine gute Seele und einfach eben, es ist immer an einer Seite. Und ich finde, das ist einfach etwas super Schönes, was man mit so einem Hund teilt. Sie begleitet mich jetzt seit 8 Jahren und auf jeden Fall wäre ich gerne ein Hund.
Beila heißt deine Hündin, ne? Sie ist eine Dalmatinerin. Und wie organisierst du das eigentlich während des Trainings, während der Spiele, gerade bei Auswärtsspielen? Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, sie dann mitzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht erlaubt ist, sie mit auf die Trainerbank zu nehmen während eines Spiels.
Nee, wir hatten schon ein paar Anträge gestellt, ob sie als Maskottchen durchgeht, aber wurde abgelehnt. Nee, ich habe hier mittlerweile jetzt auch schon ein Umfeld, dass ich immer mal sie irgendwo abgeben kann, habe aber auch so eine Pension. Also es ist einfach eine Familie, die auch Hunde hat, wo ich sie abgeben kann, wo sie dann im Familienkontext dann 1-2 Tage oder auch mal, wenn wir im Trainingslager waren, jetzt längere Zeit war und da fühlt sich auch pudelwohl. Also ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg.
Ja, wunderschön. Und ihr seid ja auch tatsächlich ein Gespann. Ihr lauft, du hast es gesagt, seit 8 Jahren schon zusammen durch die Gegend, ob es jetzt in der Schweiz ist oder hier in der norddeutschen Tiefebene. Egal, also Beila ist deine stete Begleiterin und das ist dann ja auch sehr, sehr schön. Dein Lebensmotto?
Ah ja, da sind wir quasi gerade beinahe schon gewesen. Also ich glaube, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Ich glaube, das ist etwas... was einfach stimmt. Und ich glaube, dass man alles schaffen kann, wenn man es denn wirklich will. Und wenn man es nicht von Herzen will, dann findet man auch immer Gründe, warum es nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, in der Liebe, im Beruf und in allen anderen Bereichen des Lebens so.
Ja, das ist ein schönes Motto. Und ganz zum Abschluss komme ich um eine Frage nicht umhin. Du als gebürtige Ostfriesin, also Kind der Küste, jetzt wohnhaft und Lebensmittelpunkt in den Alpen. Wenn du dich entscheiden müsstest, Berge oder Meer?
Ja, ich würde immer das Meer vorziehen. Einfach die Berge haben auch was Schönes und das Wandern im Sommer ist wunderschön hier. Aber gleichzeitig haben sie auch ein bisschen was Einengendes. Und das Meer hat diese Kraft und diese Weite. Ja, ich bin da einfach schon sehr geprägt von der Nordsee.
Ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube trotzdem, dass man sich in der Schweiz sehr, sehr wohlfühlen kann. Und aus unserem Gespräch habe ich gehört, dass es dir auch sehr, sehr gut geht da und das ist sehr, sehr schön zu hören. Imke, das war's denn schon. Ich danke dir ganz herzlich für das sehr angenehme Gespräch und ich wünsche dir für deine Zukunft privat wie sportlich und beruflich alles Gute und bis bald.
Ja, danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Rutger.
Das war die Auszeit, der Sportpodcast der OM Medien. Die nächste Folge, es wird die 21. sein, erscheint am 30. November und mein Name ist Ludger Langosch.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.